Das deutsche Suchthilfesystem ist traditionell noch sehr männlich dominiert.
Im weltweiten Durchschnitt trinken Menschen ungefähr 5 Liter rein Alkohol pro Jahr, in Deutschland 10. Also wir trinken ungefähr doppelt so viel wie der globale Durchschnitt.
Der Amboss Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis. Von Amboss, der Wissensplattform, die jede vierte Ärztin, jeder vierte Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute mit einer Folge zum Thema Alkoholkonsum bei Frauen. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Vor wenigen Tagen, am 28. Mai, war der internationale Aktionstag für Frauengesundheit. Wir wollen diese Gelegenheit nutzen und ein wichtiges Thema ansprechen, Alkoholkonsum bei Frauen. Der wandelt sich nämlich stark, gerade auch in unterschiedlichen Generationen. Das ist ein weites Feld, auf dem man mit dem entsprechenden Wissen enormen Benefit schaffen kann. Und wie das funktioniert, das besprechen wir heute. Als Gäste begrüße ich dazu herzlich Frau Nathalie Stüben. Sie ist Journalistin, Autorin und Gründerin der Online-Plattform Ohne Alkohol mit Nathalie Stüben. Sie war selbst alkoholabhängig und widmet sich heute der Aufklärung. Dazu bietet sie auch Online-Programme an, um mit dem Trinken aufzuhören. In den Shownotes findet ihr ihre Conflicts of Interest. Außerdem begrüße ich Professor Falk Kiefer. Er ist ärztlicher Direktor der Klinik für abhängiges Verhalten und Suchtmedizin am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Frau Stüben, Herr Professor Kiefer, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss-Podcast sind.
Hallo, danke für die Einladung.
Danke für die Einladung.
Das Thema liegt Ihnen beiden am Herzen. Sie haben gemeinsam ein Buch geschrieben, Frauen und Alkohol, wie sie trinken, warum sie trinken und was sie gewinnen, wenn sie damit aufhören. Warum ist es wichtig, medizinisch über dieses Thema zu sprechen?
Weil sich die Situation verändert hat, weil Frauen tatsächlich ihr Trinkverhalten angepasst haben an das durchschnittliche gesellschaftliche Trinkverhalten, was Männer schon hatten, und weil sich das Bewusstsein in der Bevölkerung geändert hat, dass Alkohol nicht mehr so eine Umweltbedingung ist, die unvermeidlich ist, so wie in den 60er, 70er Jahren, mit der jeder konfrontiert sein muss, sondern das Bewusstsein ist gestiegen. Alkohol ist eine toxische Substanz. Alkohol beeinträchtigt das Leben von Millionen von Menschen in Deutschland, und warum nehmen wir das einfach so selbstverständlich hin, dass das so ist und muss das so sein? Wir haben die tolle Erfahrung mit dem Rauchen gemacht, dass sich gesellschaftliche Realitäten ändern können, und viele Menschen fragen sich, und da gehören wir dazu, warum nehmen wir das beim Alkohol noch so hin? Und tatsächlich die sich angleichenden Situationen junger Menschen, die ja im Fokus stehen bei der Entwicklung auch von Abhängigkeiten, sind ein guter Anlass, sich zu überlegen, wollen wir das eigentlich so weitermachen, wie es in den letzten 50 Jahren war, oder wollen wir das nicht zum Anlass nehmen, Veränderungen zu motivieren.
Alkoholkonsum ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Warum konzentrieren Sie sich in Ihrem Buch gerade auf Frauen?
Es ist ja auch in diesem Bereich der Medizin und der Versorgung so, dass Frauen da lange so als Anhang von Männern betrachtet wurden, auch in der Selbsthilfe. Also was für Männer galt, das galt auch automatisch für Frauen. Und da gilt es genauso wie in anderen Bereichen auch ein bisschen besser hinzuschauen, ein bisschen näher hinzuschauen, weil natürlich gibt es Gemeinsamkeiten, aber es gibt eben auch Unterschiede. Alkohol wirkt zum Beispiel auf Frauenkörper toxischer. Manche werden das unter dem Teleskopeffekt schon mal gehört haben, unter dem Fachbegriff Teleskopeffekt. Frauenkörper reagieren auf Alkohol nochmal empfindlicher. Das liegt einfach daran, dass sie im Vergleich zu Männerkörpern mehr Fett und weniger Wasser haben. Alkohol ist höher konzentriert, die Leber verstoffwechselt ihn langsamer. Dadurch ist er höher konzentriert und auch länger im Körper. Das heißt, diese ganzen negativen Folgeerscheinungen, sowohl körperliche als auch psychische, treten bei uns Frauen schneller ein. Dazu zählen jetzt nicht nur Krankheiten, dazu zählt auch sowas wie nachlassende Motivation und Konzentration, erhöhtes Stressempfinden, Schlafstörungen, Reizbarkeit, emotionale Instabilität, depressive Verstimmungen bis hin eben zu Depressionen, Angststörungen, Hautalterung und so weiter, bis hin zu allen möglichen Krebsarten. Das wusste ich zum Beispiel lange nicht mit dem Krebs. Ich wusste vor allem aber eben auch lange nicht, wie stark Alkohol auf die Psyche wirkt.
Das sehen Sie, Professor Kiefer, ja wahrscheinlich bei sich am Zentralinstitut sehr häufig. Jetzt haben Sie schon angesprochen, der Alkoholkonsum von Frauen hat sich geändert. Was hat sich denn geändert?
In der Generation der heute 40, 50, 60-Jährigen war es noch deutlich stigmatisierter in der Jugend der betroffenen Frauen, so viel Alkohol zu trinken wie die jungen Männer. Also es wurde in den 80er Jahren kritischer differenziert zwischen Jungs und Mädchen. Bei den Jungs war es so ein Initiationsritus zur Konfirmation, betrunken zu sein und danach zu trinken, war so eine Art Ankommen im erwachsenen Männerleben. Wenn Frauen das in gleicher Weise getan haben damals, wurde das kritischer betrachtet und sorgenvoller geguckt, was könnten denn die Gründe dafür sein. Also es gab eine Stigmatisierung des Alkoholkonsums bei jungen Frauen, die tatsächlich auch das positive Ergebnis hatte, dass junge Frauen im Durchschnitt weniger getrunken haben. Das negative Ergebnis, dass wenn sie getrunken haben, häufiger heimlich getan haben. Aber in der Summe hat das dazu geführt, dass weniger junge Frauen abhängig geworden sind. Und das ist der Grund dafür, warum heute in unseren Entzugskliniken 3/4 Männer sind und 1/4 Frauen. Das liegt aber eben nicht daran, dass Frauen ein geringeres Risiko haben, abhängig zu werden, sondern es liegt einfach daran, dass der Alkoholkonsum in den Generationen früher in der Jugend und im jungen Erwachsenenalter geringer war. Und indem sich das angleicht, was völlig richtig und normal ist, dass junge Frauen genau den gleichen Zugang zu allen Möglichkeiten unserer Gesellschaft haben und eben auch zum genauso freien Entscheiden, ob sie trinken und wann sie trinken oder eben nicht, gleicht sich der Konsum an und damit auch die Folgen. Und wir werden sicherlich in 20, 30 Jahren genauso viel Frauen in den Entzugskliniken haben wie Männer, weil es keinen biologischen Grund dafür gibt, der Frauen in irgendeiner Weise davor schützen könnte, bei ähnlichem Alkoholkonsum nicht auch die ähnlichen Folgeerkrankungen zu kriegen.
Also in meiner Generation war das beispielsweise schon so, das war ein Ausdruck von Coolness, von vermeintlicher Selbstbestimmtheit, Männer unter den Tisch trinken zu können. Das war in Teilen eine freie Entscheidung. Es war natürlich auch immer so beeinflusst dadurch, in welcher Peergroup man sich so aufgehalten hat, was im Elternhaus vorgelebt wurde. Und ich glaube, was eben auch so massiv angestiegen ist, ist dieses krasse, auf Frauen ausgerichtete Alkoholmarketing. Da haben wir auch eine lange Passage zu im Buch, also schlankere Dosen, kleinere Dosen, Glitzeretiketten, zum Teil schon mit Call to Action drauf, wie Mädelsabende oder Mommy Juice oder sowas, ne? Das einfach auch immer schon den passenden Anlass vermittelt, diese Alkoholprodukte zu kaufen. Dann ist das in sämtlichen Serien meiner Jugend, gehörte das zum stilvollen, coolen Leben, ne? Alles so Dinge, die natürlich auch mit beeinflusst haben, dass Frauen immer häufiger trinken und eben auch immer häufiger problematisch trinken. Und also ich weiß noch, dass wir da beide diese Werte angeschaut haben und dachten, das ist gar nicht so, dass die junge Generation immer weniger trinkt. Also insgesamt schon, aber wenn wir uns die Geschlechterunterschiede angucken, da trinken genauso viele junge Frauen problematisch wie junge Männer. 30% zum Beispiel jeweils betreiben Rauschtrinken. Und wenn wir uns so die aktuelle Medienberichterstattung anschauen, dann hat man immer den Eindruck, oh, ist alles auf voll dem guten Weg. Wenn man aber ein bisschen genauer hinschaut, dann ist das eigentlich ziemlich dramatisch, was sich da gerade abspielt.
Sie haben es gerade schon angesprochen, das Trinkverhalten innerhalb einer Generation. Und in Ihrem Buch machen Sie ja die These auf, dass Frauen aus verschiedenen Generationen unterschiedlich trinken. Was hat es damit auf sich?
Also Generation ist ja ein Begriff, der erstmal nur einer gewissen Einordnung dient. Das zeigt erstmal nur, dass Menschen in einem gewissen kulturellen Kontext groß geworden sind, dass es gewisse politische und wirtschaftliche Ereignisse gab, die prägend waren, ein gewisser Zeitgeist herrschte, so gewisse Trends da waren. Und natürlich gibt es in diesem riesengroßen Rahmen individuelle Entwicklungen. Aber es gibt eben auch bestimmte Ereignisse, die prägen und eben auch so ein bestimmtes Klima, was den Alkoholkonsum angeht, das prägt. Was ich eigentlich ganz interessant finde, ist, dass jede Frau aus jeder Generation eben doch im Alkoholproblem landen kann. Und das ist das, was durch dieses Buch auch rüberkommen soll, dass Alkohol immer zu einem Problem werden kann, dass der entscheidende Faktor beim Entwickeln eines Alkoholproblems der Alkohol ist, weil der durchdringt so vieles, verwebt sich mit so vielem und kann dann eben nach und nach jede Lebenssituation so mit sich reißen und runterreißen. Und da haben wir eben bei diesen verschiedenen Frauen verschiedene Muster, verschiedene Hintergrundgeschichten entworfen und eben auch verschiedene Trinkmuster mit eingewebt, um zu verdeutlichen, es gibt nicht diesen einen Klischeeweg, den viele im Kopf haben, wie man im Alkoholproblem landen kann. Und vor allem gibt es auch nicht diesen einen Weg raus. Wir haben ja auch einen Riesenteil darüber drin, welche verschiedenen Wege es raus gibt aus dem Alkoholproblem.
Vielleicht kann ich noch ergänzen, der Terminus problematischer Konsum ist ja unterschiedlich definiert, aber wenn man sich mal das im medizinischen Kontext gebräuchliche Screening-Instrument Audit anguckt und dessen Definition von problematischem Konsum anwendet, dann sieht man tatsächlich über die Generationen und Geschlechter hinweg eine deutliche Entwicklung. Wenn wir uns mal die über 60-Jährigen anschauen, dann betreiben ungefähr 15% der Männer einen problematischen Alkoholkonsum, aber nur 4% der Frauen. Und wenn man jetzt in die jüngste Generation guckt, bei den unter 31-Jährigen, dann trinken 31% der Männer problematisch und 28% der Frauen, also auf Augenhöhe. Und wenn man das jetzt vergleicht über die Generation, dann trinken junge Männer ungefähr doppelt so häufig problematisch wie ältere Männer. Das liegt natürlich an dem Umfeld, Studenten sein und so weiter. Bei den Frauen sind es aber 6-mal so viele junge Frauen wie ältere Frauen. Das zeigt, dass es nicht nur darum geht, dass sie jünger sind, sondern dass sich in der Generation der Frauen was verändert hat. Und das illustriert das, glaube ich, sehr deutlich.
Also was da vielleicht noch ganz interessant ist, dass gut ausgebildete Frauen im Schnitt mehr trinken als mittel- und schlecht ausgebildete Frauen. Also wenn man da nach dieser internationalen Klassifizierung geht, das fand ich auch einfach noch super interessant.
Wie erklären Sie sich das denn?
Ich könnte mir vorstellen, dass dieser gute Ausbildungsstatus häufig zu, in Anführungsstrichen, guten Jobs führt, die in mehrfacher Hinsicht Anlass zu Stresstrinken geben. Wenn man zum Beispiel eine Doppelbelastung hat mit Kindern zu Hause und im Zweifel doch die meiste Care-Arbeit leistet, vielleicht sogar eine Dreifachbelastung, weil man noch Eltern hat, für die man Fürsorgearbeit leistet. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass da Sachen mit reinspielen wie sogenannte Gratifikationskrisen. Das ist ein Begriff, der geht auf einen Soziologen zurück namens Johannes Siegrist, der beschreibt, dass Frauen wie auch zum Beispiel People of Color oder Menschen mit Handicap per Default weiter unten starten, was so die Anerkennung der Leistung angeht, die sie bei der Arbeit vollbringen. Dass Frauen also immer etwas mehr leisten müssen, um einen ähnlichen Belohnungseffekt zu bekommen wie Männer. Und das sind so Faktoren, die, glaube ich, bei gut gebildeten Frauen damit reinspielen könnten, warum die häufiger geneigt sind, so ein Stress- und Erleichterungstrinken zu praktizieren, was dann wiederum eben häufig in einem oder schnell mal in einem Alkoholproblem münden kann.
Ich könnte das noch ergänzen mit dem Argument, dass gut gebildete Frauen auch häufig modernere Frauen sind und auch Vorreiter sind. Wir haben ein sehr traditionelles Frauenbild, was stark differenziert zwischen Frauen und Männern, und das wirkt sich auch auf die Einschätzung des Alkoholkonsums aus. Während moderne Frauen, gebildete Frauen häufiger all-in gehen und die Chancen auch nutzen, die die Gesellschaft leistet. Und von daher liegt es auch nahe, dass modernere Frauen genauso trinken und Alkohol genauso im Job und zum Feiern und zum Entspannen einsetzen, wie das Männer auch tun, während Frauen, die eher noch einem traditionellen Rollenbild anhängen, da gefangen sind und diese Freiheitsgrade noch nicht haben. Und das könnte einfach dazu führen, dass einfach gut gebildete, moderne Frauen tatsächlich nicht nur die Chancen dieser Gesellschaft mitnehmen, sondern auch die Risiken inklusive Alkohol.
Wir hatten kürzlich eine Podcast-Episode mit Frau Professor Miriam Landgraf zur FASD und Alkoholkonsum in der Schwangerschaft. Und auch da haben wir gehört, dass eher gut gebildete Frauen in der Schwangerschaft Alkohol trinken. Wer da noch mal reinhören möchte, in den Shownotes haben wir einen Link dazu. Und an dieser Stelle auch der Hinweis, wir haben auch eine richtig gute Online-Fortbildung zur Schwangerschaftssonographie. Auch hier einen Link in den Shownotes und auch ein Rabattcode. Aber ich finde das ja ganz spannend, Professor Kiefer. Sie erklären sich, dass so dieser vermehrte Alkoholkonsum bei eher gut gebildeten Frauen, dass die einfach durch diese vermehrten Freiheitsgrade auch mehr Risiken mitnehmen können.
Gar nicht absichtlich, sondern sie werden nicht, sie stigmatisieren sich nicht selbst und sie werden auch weniger stigmatisiert ob ihres Verhaltens. Also die Differenzierung, tust du das jetzt als Frau oder tust du das jetzt als Mann, nimmt zum Glück ab und sollte idealerweise ja gar nicht mehr vorhanden sein. Und das führt natürlich auch zu einer Angleichung des Verhaltens und zum Angleichen der Selbstanschätzung. Es ist keine bewusste Entscheidung, sondern man schwimmt im Meer und schwimmt nicht nur in die eine Richtung, sondern nimmt alle Himmelsrichtungen wahr. Und manche führen dazu eben zu Chancen und manche führen in Risiken hinein.
Und sie führen natürlich dann eben auch in Umgebungen, in denen Alkohol deutlich präsenter ist. Und das führt eben oft, einfach Gelegenheit führt oft auch dazu, dass man konsumiert.
Klar, Geschäftsessen, dann wird angestoßen und schon wird getrunken. In welche Richtung bewegen wir denn uns insgesamt als Gesellschaft? Wird das eher besser oder schlechter?
Auf den ersten Blick könnte man sagen, das ist grundsätzlich positiv. Im Vergleich zu den 80er, 90er Jahren ist der Alkoholkonsum im Durchschnitt der Gesellschaft zurückgegangen. Es ist aber nicht so einfach, weil wir verschiedene Entwicklungen haben. Zum einen haben wir die durchschnittlich positive Entwicklung, weil es mehr und mehr Menschen gibt, die wenig oder keinen Alkohol trinken. In den 80er, 90er Jahren gab es das fast gar nicht. Und zwar aus gesundheitlichen Gründen, aus Selbstfürsorge, um fit zu sein, um sportlich zu sein, um sich was Gutes zu tun und da nicht mitmachen. Das hilft aber nicht dem Teil der Gesellschaft, die da nicht mitgeht und die sehr viel trinken. Also der Durchschnitt nimmt vielleicht ab, aber von dem profitieren nur wenige, die praktisch gar nichts trinken, während ein großer Teil der Gesellschaft weiterhin sehr viel und unverändert trinkt. Und das andere ist, was wir angesprochen haben, dass obwohl gesamtgesellschaftlich es runtergeht, es bei den jungen Frauen zunimmt, das Alkoholtrinken, und eine Angleichung stattfindet. Und damit besteht eine Gefahr, wenn man rein positiv auf den Durchschnitt guckt, dass man zum einen glaubt, bei den jungen Frauen ging es auch bergab, was falsch ist. Und zum anderen glaubt, alle Menschen trinken weniger. Wir sehen eher, die Extremgruppen nehmen zu, die Nichttrinker nehmen zu und die Vieltrinker nehmen zu.
Und was da eben auch noch interessant ist, ja, es geht runter im Vergleich zu den 70er und 80ern, aber im weltweiten Vergleich sind wir immer noch Hochkonsumland. Sogar in der Hochkonsumregion Europa sind wir noch Hochkonsumland. Im weltweiten Durchschnitt trinken Menschen ungefähr 5 Liter rein Alkohol pro Jahr, in Deutschland 10. Also wir trinken ungefähr doppelt so viel wie der globale Durchschnitt. Und das ist einfach immer noch sehr, sehr viel, auch wenn es runtergeht.
Ja, unbedingt. Lassen Sie uns versuchen, das, was wir gehört haben, in die ärztliche Praxis zu übersetzen. Die meisten kennen es ja auch aus Erfahrung. Es ist oft genug gar nicht so einfach zu erkennen, ob jemand Alkohol trinkt, und auch gar nicht so einfach anzusprechen. Ist es denn so, dass es vielleicht auch in der Arztpraxis veraltete Stereotype zu alkoholabhängigen Menschen und problematischem Alkoholkonsum gibt?
Es gibt in der Gesamtgesellschaft ein Stereotyp bezüglich alkoholabhängigen Menschen. Und zwar sind das immer die anderen. Die anderen, die vermeintlich zu viel trinken und die dann offensichtlich auch überführt werden, weil sie am Bahnhof liegen und krank aussehen. Das Problem in unserer Gesellschaft ist aber der Alltagsalkoholismus, der tatsächlich 5% Pi mal Daumen der erwachsenen Bevölkerung umfasst und Menschen umfasst, die ganz normal zu ihrer Arbeit gehen und immer noch ein relativ hohes Funktionsniveau haben und versuchen, gegen die Alkoholeffekte anzukämpfen und sich das nicht anmerken zu lassen. Also die Alkoholabhängigkeit lässt sich nicht per Blickdiagnose stellen, sondern man muss nachfragen, man muss Verbindungen zwischen dem Alkoholkonsum und der Alltagsfunktionalität herstellen. Man muss mit Menschen sprechen, um zu sehen, ob ihre Lebensführung beeinträchtigt ist oder geprägt ist durch den Alkoholkonsum. Und wie ich schon angedeutet habe, sind es gerade die Leute, die viel und gerne trinken, die mit dem Finger auf andere zeigen und als Alkoholiker bezeichnen, um selber in Ruhe weiter trinken zu können.
Ich höre leider sehr, sehr oft, dass sich Menschen ein Herz fassen, zu ihrem Hausarzt oder ihrer Hausärztin gehen und sagen, ich glaube, ich habe ein Alkoholproblem, ich kriege das einfach nicht reduziert. Und dann Sätze hören wie, ach, ihre Leberwerte sind total im grünen Bereich, jetzt machen sie sich mal nicht so viele Sorgen. Oder, naja, gut, ein Glas am Abend ist aber jetzt nicht so schlimm. Und da möchte ich einfach dafür plädieren, wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich glaube, ich habe ein Problem mit Alkohol, dann hat er oder sie wahrscheinlich ein Problem mit Alkohol. Weil das ist so eine hohe Hürde, so etwas anzusprechen. Und da würde ich mir wünschen, dass diese Menschen etwas an die Hand kriegen und nicht da rausgehen und sich denken, ich werde gar nicht ernst genommen. Und da hilft es wahrscheinlich, dieses Klischeebild, das ja Ärztinnen und Ärzte als Teil dieser Gesellschaft eben natürlich auch haben, in Frage zu stellen und sich darüber im Klaren zu sein, dass sich Sucht auf einem Kontinuum befindet, wie jede andere psychische Störung auch. Dass es eben nicht von heute auf morgen zitternde Hände und Verwahrlosung sind, sondern dass sich das entwickelt und dass das lange vielleicht auch gar nicht unbedingt sichtbar ist. Aber wenn jemand schon sagt, es ist ein Problem, dann ist es ziemlich sicher ein Problem.
Vielleicht kann ich noch ergänzen, für behandelnde Ärztinnen und Ärzte ist es auch oft schwierig, so eine kategoriale Entscheidung zu treffen. Bis zum Zeitpunkt X ist es kein Problem und ab Zeitpunkt Y ist es eine Abhängigkeit. Da muss man die großen Geschütze auffahren mit lebenslanger Abstinenz und so weiter. Im Alltag der Behandlung ist es oft einfach so, dass Alkohol die Lebensführung beeinträchtigt und auch die Behandlung anderer Erkrankungen beeinträchtigt. Also es ist extrem schwierig oder fast unmöglich, einen Blutdruck gut einzustellen, einen Diabetes gut einzustellen, eine Depression zu behandeln, solange Menschen Alkohol trinken. Und das müsste auch viel mehr der Ansatz in der Behandlung sein und nicht den Patienten, die Patientin zu überführen, du bist alkoholabhängig, sondern zu sagen, ich kann leider die Behandlung von dem Blutdruck oder von dem Blutzucker und so weiter nicht sinnvoll machen, das wird nicht funktionieren. Wir müssen es hinkriegen, dass du weniger trinkst oder vielleicht mal eine Zeit lang gar nichts trinkst. Also diese Scheu, dieses Thema anzusprechen. Alkohol trinken ist eine Umweltbedingung, so wie schlecht schlafen oder Autolärm oder was auch immer, die einen daran hindert, gesund zu sein. Und dieses Thema muss viel normaler ansprechbar sein und die Betroffenen müssen nicht sozusagen mit einem Riesenproblem gleich konfrontiert werden, sondern es geht darum, die Lebensführung zu verändern, zu der Alkohol gehört und damit überhaupt gesund werden zu können in anderen Bereichen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Prozess bei allen, die dann tatsächlich eine Alkoholabhängigkeit haben, weil niemand kämpft gegen seine Alkoholabhängigkeit, sondern jeder kämpft gegen die negativen Konsequenzen des Trinkens. Und die müssen einem ja auch erstmal klar werden. Vielleicht ist meine Ehe deswegen nicht mehr in Ordnung, weil das mit dem Trinken aus dem Ruder gelaufen ist. Vielleicht komme ich deswegen bei der Arbeit nicht voran, weil das mit dem Trinken aus dem Ruder gelaufen ist. Vielleicht bin ich jeden Morgen deswegen gerädert, weil ich abends zu viel trinke. Und diese Zusammenhänge hinzukriegen, sind die Voraussetzungen dafür, dass Betroffene eine Veränderungsbereitschaft haben und sich eigene Ziele setzen. Und das ist der Schwerpunkt, den wir therapeutisch eigentlich leisten müssen, diese Kontingenz zwischen dem Alkoholtrinken und den negativen Konsequenzen plausibel zu machen und die Betroffenen selber auf die Idee zu bringen, ja, eigentlich müsste ich mal weniger trinken. Und wenn das nicht funktioniert, müsste ich eigentlich mal Unterstützung wahrnehmen. Das ist der zentrale Teil dessen, was wir als Behandlerinnen und Behandler tun können.
Und dieser Perspektivwechsel auch hin zu den Chancen. Was kann ich denn gewinnen, wenn ich aufhöre zu trinken? Und da kann man ja auch mal 2, 3 Sätze drüber verlieren. Das könnte dazu führen, dass sie besser schlafen. Das könnte dazu führen, dass sich ihre Beziehungen entspannen. Das könnte dazu führen, dass sie sich insgesamt weniger gereizt fühlen, dass ihr Stressempfinden nicht so hoch ist. Das sind auch Dinge, die bei diesem Alkoholverzicht, ich mache gerade hier Anführungszeichen, eben auch so eigentlich selten benannt werden. Klar, natürlich am Anfang bei jeder Gewohnheit fühlt es sich dann erstmal nach Verzicht an, bei jeder Gewohnheit, die man umstellt. Aber da von vornherein mal zumindest diesen Raum zu öffnen dafür, dass es da ja auch einiges zu gewinnen gibt und dass da einfach auch einige Chancen liegen, das den Patientinnen und Patienten mitzugeben.
Jetzt sind wir schon mitten in der Gesprächsführung, wenn man es aufgedeckt hat. Ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen aufs Erkennen. Das ist ja alles andere als einfach. Also wenn wir es uns jetzt nochmal anschauen, Frau Stüben, Sie gehen ja in Podcasts, in Talkshows, wo Sie überall auftreten, sehr offen um mit Ihrer eigenen Alkoholgeschichte, mit Ihrem eigenen Alkoholkonsum ehemals. Da stelle ich es mir schwer vor, drauf zu kommen in der Situation, dass ausgerechnet Sie jetzt ein Alkoholproblem haben. Was gibt's da für Tipps vielleicht, ganz konkret für die Praxis, um solche Patientinnen und Patienten rauszufiltern?
Ja, Alkoholgebrauch ist ein Lebensstilfaktor, der in der Diagnostik jeder Erkrankung mit abgefragt werden kann. Genauso wie man nach Rauchen fragt und genauso wie man das Körpergewicht zumindest grob erfasst. Wir können uns auch nicht vorstellen, dass jemand sozusagen mit einer Hüftarthrose in die Praxis kommt und das Körpergewicht von 150 Kilogramm nicht angesprochen wird, sondern irgendwie Antiphlogistika verordnet werden oder Schmerzmittel. Tatsächlich ist es so, dass bei Depressionen, bei Angststörungen, bei Schlafstörungen, bei allgemeinen Befindlichkeitsstörungen, bei Bluthochdruck natürlich Alkohol ein sehr wahrscheinlicher Risikofaktor ist, der damit hineinspielt und angesprochen werden kann. Und da geht es weniger darum, jetzt zu erfassen, ob in der letzten Woche ein Glas Wein mehr oder weniger getrunken worden ist, sondern es gibt so klassische Fragen, die auch unter dem Namen CAGE bekannt sind. Also ob man selbst schon mal versucht hat, seinen Alkoholkonsum zu reduzieren, ob man schon mal Schuldgefühle hatte, weil man zu viel Alkohol konsumiert oder ob die Partner, Partnerin schon mal darauf angesprochen hat, dass man weniger trinken sollte. ob schon mal ein Veränderungsprozess angestoßen worden ist. Und sowas kann man in einem kurzen Gespräch, in dem man auch andere Lebensstilfaktoren anfragt, mit einbinden. Weil natürlich haben Leute, die viel trinken und zum Arzt gehen, nicht immer nur eine Verweigerungshaltung, über das Thema zu reden, sondern sie sind durchaus offen, wenn sie nicht das Gefühl haben, sie werden von irgendwas überführt und werden in eine Ecke gestellt, sondern es geht darum, eine sinnvolle Diagnostik für ein Störungsbild, zu dessen Behandlung der Patient zu Ihnen kommt, zu treffen. Und da tragen in der Regel die Patienten auch dazu bei. Also Fragen, und zwar nicht mit Vorwurf, sondern mit Interesse an den Umwelt- und Lebensbedingungen des Betroffenen und tatsächlich nachfragen, ob eine Veränderungsmotivation schon mal da war oder ob die Idee schon mal gekommen ist, dass manche Dinge vielleicht ohne Alkohol besser laufen würden und ob man ihn oder sie dabei unterstützen kann.
Sie haben ja jetzt den Audit angesprochen, den kennen sich ja viele, einige aber auch nicht. Wie praktikabel ist der im ärztlichen Alltag?
Ja, es gibt eine Kurzform vom Audit mit drei Fragen, die auch in den Leitlinien empfohlen wird. Die lässt sich sehr gut in Fragebögen integrieren, die die meisten Patientinnen und Patienten ja ohnehin vor dem Erstkontakt mit dem Arzt ausfüllen, wo Allergien abgefragt werden oder Medikamente abgefragt werden. Da geht es darum, wie viel man durchschnittlich pro Tag trinkt oder wenn man trinkt, wie viel das ist. Die geben einen relativ guten Anhalt dafür, ob ein problematischer Alkoholkonsum vorliegt. Und auf diesen Fragen kann man dann im Gespräch kurz, aber dann auch direkt eingehen, um abzuklären, ob vielleicht der Alkoholkonsum entweder für sich behandlungsbedürftig ist oder aber die Begleiterkrankung, wegen der der Patient kommt, beeinträchtigen.
Jetzt mal angenommen, ich sehe positive Antworten, spreche es an, stoße aber auf wenig Einsicht. Wie sollte ich dann vorgehen?
Es macht wenig Sinn, Betroffene zu überführen, dass sie alkoholabhängig sind, sondern Betroffene darauf anzusprechen und einen Prozess anzustoßen, in dem die Betroffenen dann bereit sind, ihren eigenen Alkoholkonsum zu hinterfragen und sich irgendwann auf Ziele zu setzen. Man muss sich vorstellen, dass Menschen in unserer Gesellschaft zu viel trinken, nicht gestern damit angefangen haben, sondern dass es ein Teil ihrer Persönlichkeit häufig geworden ist über Jahre und Jahrzehnte. Und da kann man nicht davon ausgehen, dass das einmal ansprechend zu einer Veränderung des Lebens führt, sondern dass ein Prozess angestoßen wird. Und das müssen wir machen. Und wenn Ärzte das nicht tun und Ärztinnen nicht tun, dann geht der Patient aus der Praxis raus und denkt, naja, war ja alles in Ordnung, Leberwerte, okay, keiner hat was gesagt, da kann ich ja so weitermachen wie bisher. Sondern wir müssen das Thema ansprechen. Und idealerweise das Thema Alkoholtrinken verknüpfen mit dem, was im Leben vielleicht nicht so gut läuft und in der Gesundheit aber auch Perspektiven bieten, was besser laufen könnte, wenn man weniger Alkohol trinkt und damit einen Prozess anstoßen und dann beim nächsten Besuch und beim übernächsten Besuch am Ball bleiben, Hilfestellungen anbieten. Die können ganz einfach sein, einfach mal ein Trinktagebuch zu führen bis zum nächsten Arzttermin, einfach mal aufzuschreiben, jeden Tag, wie viel man konsumiert hat. Wie gesagt, nicht um zu überführen, sondern um Überblick zu kriegen. Und auch die Betroffenen sind ja davon auch häufig selbst beeindruckt. Alkohol gehört in unsere Gesellschaft, Trinken gehört in unsere Gesellschaft so standardmäßig dazu, dass viele Menschen sich gar nicht fragen, trinke ich jetzt eigentlich zu viel oder zu wenig, sondern solange ich so trinke wie meine Freunde auch, scheint es ja normal zu sein. Und sich das bewusst vor Augen zu führen und vom Arzt oder der Ärztin eine Rückmeldung zu kriegen, dass das was zu tun haben könnte mit den Dingen, die mir überhaupt nicht gefallen in dem Leben, ist ein ganz wichtiger Schritt, der Veränderungen einleiten kann.
Gibt es da Zahlen dazu, was das bringt, wenn man es anspricht als Arzt, als Ärztin? Also was für einen Impact man damit erzielt?
Also es gibt gute Zahlen zu sogenannten Kurzinterventionen. Das sind tatsächlich Kurzgespräche von 5 bis 10 Minuten über 2 bis 5 Termine, wo man das Thema Alkohol überhaupt in den Gesamtbehandlungsplan einbringt. Ich kann Ihnen keine Prozentzahl sagen, wie viel das einbringt, aber es ist eine Evidenz. Also diese Kurzinterventionen sind evidenzbasiert wirksam. Also es gibt Dutzende von Studien, gerade bei Alkoholabhängigkeit, dass das ärztliche Ansprechen des Alkoholkonsums und das Rückfragen zu den Motiven und zu dem Zusammenhang mit der Befindlichkeit einen wirksamen Effekt hat. In diesem Zusammenhang müssen wir uns vor Augen führen, dass wir, wenn wir an die Behandlung von Alkoholabhängigkeit denken, eben nicht die Schwersterkrankten immer nur vor Augen haben, die zitternd morgens im Bett liegen und dann zum Bahnhof laufen und sich eine Flasche Schnaps kaufen. Da ist es oft absolut notwendig, eine vollstationäre Entzugsbehandlung mit Rehabilitation und so weiter. Aber wir müssen den Blick weiten auf den standardalkoholabhängigen Menschen in Deutschland. Und das sind eben Menschen, wo Kurzinterventionen wirksam sind, wo Veränderungsmotivation eine große Rolle spielt, wo noch eine Restkontrolle auch da ist, also wo eine Entscheidungsfindung noch dazu beitragen kann, manchmal eine Woche trocken zu bleiben, manchmal einen Monat trocken zu bleiben, aber in der Regel nicht länger, wo dieses Trockenbleiben mit einem Kampf verbunden ist. Und wenn man diese Motivation, an dem Trinken was zu ändern, unterfüttert therapeutisch und Hilfestellungen bereitstellt im ärztlichen Gespräch über die Integration von Selbsthilfegruppen, Suchtberatungsstellen, dann können Menschen befähigt werden, diese abstinenten Zeiten über Tage und Wochen auszudehnen und dann auch die ganzen positiven Effekte wahrzunehmen. Das ist auch ein wichtiger Anteil in der therapeutischen Begleitung. Nicht, dass man nur Menschen da unterstützt, mal ein paar Tage abstinent zu sein, sondern sie dabei unterstützt, wahrzunehmen, wie sie sich fühlen, dass, ob sie das Gefühl haben, dass sie ausgeschlafener sind, dass die Stimmung sich verändert, dass die Beziehung sich verändert, dass sie, wenn sie sich im Spiegel angucken, sie zufriedener mit sich sind, dass sie vielleicht aktiver werden können. Also diesen Prozess zu begleiten, ist ein zentraler therapeutischer Bestandteil.
Wie stoße ich so eine Kurzintervention an, sagen wir mal in der hausärztlichen Praxis oder vielleicht auch im klinischen Aufenthalt?
Ja, die Kurzintervention bei Alkohol anzustoßen, muss man sich so vorstellen, wie die Kurzintervention bei Übergewicht oder bei Rauchen anzustoßen. Das Zentrale ist, das Thema anzusprechen und den Zusammenhang mit den negativen Konsequenzen herzustellen. Und zwar nicht als Konfrontation, sondern im Dialog mit dem Betroffenen, dass der oder die Betroffene wahrnimmt, dass es da einen Zusammenhang gibt. Also die Kurzintervention ist was, was, glaube ich, jeder therapeutisch etwas geübte Kollege, Kollegin machen kann. Da geht es darum, tatsächlich in einem offenen Dialog mit Empathie und mit positiver Grundhaltung das Thema Alkohol anzusprechen und zu vermitteln, was ärztlicherseits sinnvoll wäre und was der oder die Betroffene gewinnen kann, wenn weniger getrunken wird. Mehr braucht man dazu gar nicht angehen. Und wie gesagt, bei einem Übergewichtigen fällt das, glaube ich, den meisten Kolleginnen und Kollegen ganz leicht, das anzusprechen. Und beim Alkohol müsste es genauso leicht sein und die Erfolge sind auch vergleichbar.
Wie war das denn damals bei Ihnen, Frau Stüben? Was wurde Ihnen da empfohlen? Wie wurde das angesprochen?
Mir wurde jetzt konkret nichts empfohlen, weil ich gar nicht zum Hausarzt oder einer Hausärztin gegangen bin. Selbst dafür habe ich mich viel zu sehr geschämt. Aber in meinem Kopf war halt einzig und allein, okay, anonyme Alkoholiker, das ist so die einzige Option. Und deswegen war ich auch noch sehr lange gefangen in dieser Abhängigkeit, als mir schon klar war, ich muss aufhören zu trinken, weil ich es nicht hinbekomme, das in mein Leben zu integrieren. Mir war bewusst, ich muss ganz aufhören. Ich habe aber so ungefähr noch ein Jahr gewartet, weil ich A, unwahrscheinliche Angst vor dem Wort Alkoholikerin hatte, weil ich dachte, wenn ich mich so nennen muss, dann bin ich ja raus aus dieser Gesellschaft, zu der ich so gern gehören möchte, weil ich mich so geschämt habe und weil ich mir wirklich nicht vorstellen konnte, zu den anonymen Alkoholikern zu gehen. Das war für mich so der Beweis von, okay, dann ist vorbei, dann bist du raus. Und ich hätte als Tipp, wie wichtig es ist, da mit einem warmen, freundlichen Ton empfangen zu werden und auf all die Chancen und positiven Entwicklungen hingewiesen zu werden und dass einem jemand sagt, hey, es kann besser werden, wenn du das gehen lässt, was dich hier so klein hält. Und sie haben ja meinen Interessenkonflikt angegeben, aber es gibt mittlerweile eben auch Möglichkeiten, sich online unterstützen zu lassen. Und das ist für viele, die sich in diesem, Falker, das eben Alltagsalkoholismus befinden, echt eine Erleichterung, weil sie dann nirgendwo hingehen müssen, weil gerade bei Frauen Scham eine Riesenrolle spielt, wenn es darum geht zu sagen, okay, ich habe irgendwie ein Problem mit Alkohol entwickelt. Das vielleicht einfach nur mal am Rande, gibt es mittlerweile international auch und eben auch in Deutschland Online-Interventionen, Online-Programme, durch die man sich da unterstützen lassen kann.
Jetzt denke ich, dass sich da schon einige unserer Hörerinnen und Hörer fragen werden, ist das jetzt etwas, das aus der ärztlichen Hand gehen sollte und irgendwie unternehmerisch gelöst werden sollte. Was würden Sie da antworten?
Wir sind ein CE-zertifiziertes Medizinprodukt. Ich achte da jetzt zum Beispiel sehr auf Qualität. Das ist aber bei weitem auch nicht das einzige Online-Programm, das es gibt. Und weil ich das wirklich oft höre, auch im Zuge meiner Arbeit, dass Ärztinnen und Ärzte froh sind, wenn sie sagen können, sie können die Selbsthilfegruppen besuchen. Aber wenn diese Hürde noch zu groß ist, es gibt halt auch Online-Programme. Und für viele ist das anscheinend ein sehr guter, passender Weg. Das ist einfach praktisch eine Erweiterung des Angebots. Manche sind parallel dazu noch in Psychotherapie, andere besuchen parallel dazu dann irgendwann auch eine Selbsthilfegruppe. Für manche reicht das. Also das, wir haben das auch wissenschaftlich ausgewertet, funktioniert sowohl komplementär als auch standalone.
Ergänzend kann man sagen, dass die medizinischen Angebote zur Suchtbehandlung bei Alkoholabhängigen nur 10% der Betroffenen erreichen. Also 90% der Betroffenen bleiben unerreicht. Und wir erreichen die Schwerstabhängigen. Das ist auch gut. Keiner empfiehlt jetzt schwerstabhängigen Alkoholikern, die vor einem Krampfanfall oder Delir stehen, ein Online-Angebot wahrzunehmen. Aber den früheren Stadien der Abhängigkeit und den Abhängigen, die noch sozusagen in Phasen sind, wo eine Restkontrolle auch vorhanden ist. Und das ist eben der größte Bereich der Alkoholabhängigkeit. Und für den müssen wir Angebote haben. Und da sind jenseits der Kliniken alles, was der Information, der Education, der Auseinandersetzung mit dem Thema dient, enorm hilfreich.
Auf jeden Fall gut, darüber Bescheid zu wissen, dass es so etwas gibt. Ob man das dann empfiehlt, darauf hinweist, ob man es einsetzt, das ist natürlich dann jedem selbst überlassen. Wir haben viel gehört. Zu welchen Punkten würden Sie sagen, das müsste sich am dringendsten ändern?
Also meiner Meinung nach muss ich viel in der Kommunikation tun, weil dieses, du hast ein Problem, okay, dann rechne mal mit einem lebenslangen Kampf, rechne mal damit, dass du rückfällig wirst, rechne mal damit, dass das richtig, richtig hart wird und du es wahrscheinlich nicht schaffst. Das habe ich gerade noch, ich hatte gerade noch ein Podcast-Interview mit einer Sober-Kollegin, die tatsächlich damals so empfangen wurde, als sie in die Klinik gegangen ist. Und da dachte ich nochmal so, das kann eigentlich nicht sein, dass jemand da jetzt so an einem Anfang steht und im Grunde nur dunkel gezeichnet wird. Und da, glaube ich, lässt sich in der Kommunikation nach außen sehr, sehr viel verändern, indem man zumindest auch mal die positiven Veränderungen erwähnt und nicht so den Fokus auf das Leid richtet und auf alles, was schiefgehen kann.
Und das deutsche Suchthilfesystem ist traditionell noch sehr männlich dominiert, weil durch die Trinkgewohnheiten früherer Generationen viel mehr Männer getrunken haben und dann alkoholabhängig geworden sind als Frauen. Das ändert sich, aber dadurch, dass die Suchthilfe sehr männlich dominiert ist, haben wir auch tendenziell Ausrichtungen in der Therapie, die vielleicht, das könnte man diskutieren, auch sehr männlich sind, nämlich einschreiten, du darfst nicht mehr trinken, top down, damit du dein Leben weiterführen kannst, damit du deinen Führerschein wieder kriegst und die Frau bei dir bleibt. In unserem Buch haben wir sehr schön dargestellt, dass die Abstinenzmotive aber unterschiedlich bei Männern und Frauen sind. Bei den Männern tatsächlich häufig die Tendenz da ist, ich will aufhören zu trinken, damit meine Beziehung wieder funktioniert und damit mein Alltag wieder funktioniert. Bei Frauen ist häufig die Motivation größer, wieder ihr eigenes Leben führen zu können, autonom werden zu können, ihre eigenen Ziele wieder verfahren zu können. Und da hilft es eben nicht zu sagen, nicht mehr trinken und dann so weiter wie bisher, sondern da hilft es, neue Perspektiven eröffnen. Was kannst du aus deinem Leben noch machen? Was sind deine persönlichen Ziele? Wo möchtest du hin? Und dahin muss sich auch das Suchthilfesystem verändern. Offen zu sein für eine positive Welt ohne Alkohol, die attraktiv ist, in der man sich noch weiterentwickeln kann. Und das ist nicht stereotyp männlich und weiblich, aber dieser Aspekt muss eine viel, viel größere Rolle spielen, um auch attraktiver für Frauen zu sein. Nebenbei gesagt, wird es damit auch wieder attraktiver für Männer.
Sagt Professor Falk Kiefer, Direktor der Klinik für abhängiges Verhalten und Suchtmedizin am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim, zusammen mit Frau Nathalie Stüben, Journalistin und Autorin. Vielen Dank, dass Sie heute zusammen hier bei uns im Amboss Podcast waren und über dieses wichtige Thema gesprochen haben.
Danke für Ihr Interesse.
Und vielleicht auch einfach danke für Ihre Arbeit.
Da kann ich mich nur anschließen. Ich habe die Einreichungen gesehen, die dieses Jahr für den Amboss Award eingegangen sind. Und das ist so irre, was alles gleichzeitig läuft, wie viel Engagement und Herzblut da in verschiedene medizinische Projekte gesteckt wird. Das ist toll, das macht Mut für die Zukunft und ja, das war wirklich toll, das zu sehen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr den Amboss Podcast noch nicht abonniert haben solltet, könnt ihr das natürlich gerne machen. Wir freuen uns auch, wenn ihr mit euren Kolleginnen und Kollegen über den Amboss Podcast sprecht und ihn vielleicht weiterempfehlt. Wenn ihr die Amboss-App noch nicht runtergeladen haben solltet, könnt ihr das auch einfach machen. Einen Monat kann man Amboss kostenlos ausprobieren und dann seht ihr ja, ob das was für euch ist oder nicht. go.amboss.com/amboss-entdecken. Da kommt ihr auf unsere Homepage, dann könnt ihr direkt loslegen auf dem Handy, auf dem Desktop, ganz wie ihr wollt. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao.